Willkommen in Gottes Haus. Das ist die Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und wir bewegen uns gerade so durch dieses Haus, das wir als das Vaterunser kennen. Und wir gehen gerade von Raum zu Raum in diesem Modellgebet Jesu für seine Nachfolger, für seine Jünger. Und ich möchte euch kurz den dazugehörigen Bibeltext vorlesen. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13.
Willkommen in Gottes Haus. Ich freue mich mega darüber, dass Gottes Haus eindeutig kein Tiny House ist, sondern es scheint sehr groß zu sein. Wenn ihr euch an die letzten 2 Wochen erinnert, da hatten wir schon ein Wohnzimmer und eine Sternwarte. Wer von euch hat eine Sternwarte zu Hause? Nee, wir nicht, das weiß ich. Hammer, finde ich cool. Bei Gott gibt es viel zu entdecken. Das ist so cool und wir haben noch voll viele tolle Räume vor uns. Das Bild von das Vaterunser als ein Haus, in dem wir Gott auf verschiedene Art und Weisen begegnen können, ist tatsächlich ursprünglich von Max Lucado und er hat dieses Buch geschrieben, Das Haus Gottes, im Vaterunser eine Heimat finden. Und dieses Buch dient uns zur Inspiration, wirklich dieses Vaterunser in verschiedenen Räumen zu sehen. Bestimmt seid ihr heute schon reingelaufen und habt festgestellt, normalerweise steht da weder ein Altar noch ein, was ist denn das? Ich sag's euch, das hier ist ein antiker, alter, echter katholischer Altar, der über viele Umstände in meine Familie gekommen ist. Und das hier ist ein ebenfalls antiker, wie man gut erkennen kann, die Löcher sind gewollt, ein antiker Gebetsstuhl, der einst in Straßburg stand und jetzt auch in unserem Haus ein neues Zuhause gefunden hat. Und wenn ihr euch fragt, was könnte das sein, welcher Raum ist es heute? Das ist klassisches Kapellenmobiliar. Und der heutige Abschnitt unseres Vater, unseres Teils ist: Geheiligt werde dein Name. Und diesen Vers zu sprechen, geheiligt werde dein Name, das ist wie in eine Kapelle zu gehen. Wann warst du zuletzt in einer Kapelle? Ich bin auch okay, Kirche, in der kein Gottesdienst ist. Wann warst du zuletzt an solch einem Ort? Warst du da überhaupt schon? Und welche Assoziationen fallen dir zu Kapelle ein? Mir ist eingefallen Ruhe, Stille sogar, kühle Luft, so ein Geruch nach Marmor, nach Holz, bisschen kühlfeucht irgendwie, Zeitlosigkeit, die sind immer irgendwie so vor 100, 200, 300 Jahren. Holzbänke, Altäre, Fenster, die eher weiter oben sind, meistens eine Kapelle auf einem Berg, wo man erstmal hinlaufen muss. Vor allen Dingen ist mir aber aufgefallen, eine Kapelle kommt in meinem Leben so gut wie nicht vor. Wenn du jetzt über Kapelle nachgedacht hast und du letztes Jahr mit uns auf der Freizeit warst, hattest du vielleicht auch dieses wunderschöne Bild dieser Neckarzimmerner neu gemachten Kapelle vor dir und hast frisches Holz gerochen und lichtdurchflutete Räume und hast dich sehr wohl gefühlt. Vielleicht bringt aber auch der Gedanke an eine Kapelle bei dir eher Muff mit sich, Bedrückung, ein Ort, den du gar nicht magst, weil er dunkel und einengend auf dich wirkt. Und vielleicht gehörst du zu den Leuten, die bei Kapelle sagen, irrelevant, Kapelle gibt es neben den Autobahnen ab und an, steht im Allgäu, läuft man dran vorbei. Sorry, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich lade dich heute ein, mit mir in eine Kapelle zu gehen. In den letzten Monaten, Jahren habe ich das immer wieder mal auch für mich entdeckt, wirklich in eine Kapelle zu gehen oder Kirche. Einen Ort aufzusuchen, in dem es still ist, in dem es ruhig ist und wo ich mir Zeit nehme, wirklich auf Gott zu hören und nichts anderes zu tun. Und natürlich bietet es sich an, wenn man so eine Predigt vorbereitet, dass man statt sich an den Schreibtisch zu setzen, erstmal zu einer Kapelle geht. Also es ist meine Vorbereitung. Erstmal was machen, bevor ich arbeiten muss. Also habe ich auch in der letzten Woche einen solchen Ort aufgesucht. Und ich möchte euch halt immer wieder ein paar Erlebnisse, die ich da hatte, mit einfließen lassen, wenn wir jetzt über das Vaterunser, über den Satz "Geheiligt werde dein Name" als eine Kapelle nachdenken. Geheiligt werde dein Name. Genauso wie eine Kapelle das Zimmer Gottes ist, ist "Geheiligt werde dein Name" Gottes Bereich. Als ich klein war, hatte mein Vater in unserer Wohnung ein eigenes Zimmer, also einen Raum. Der hat damals noch studiert und er brauchte einen Raum. Und mir war klar, es ist sein Raum. Da war nichts von mir drin. Und ich durfte da nicht drin spielen, ich durfte da nicht drin malen, ich durfte auf keinen Fall drin essen. Es gab da ziemlich klare Regeln. Der Einzige, der in diesem Raum war, war mein Vater. Und ich durfte jederzeit zu ihm kommen, wenn ich ein Anliegen hatte. Aber es war klar, das ist nicht der Ort, wo ich meine 1000 Stofftiere mitbringen darf. Die Kapelle ist Gottes Zimmer. Hier in einer Kapelle gehört dir erstmal nichts. Alles in der Kapelle ist seins. Alles ist auf Gott ausgerichtet. Wenn du da einen Altar drin siehst, das ist Gottes Altar. Das Ding steht bei uns im Wohnzimmer, aber ich sage euch, man kann mit einem Altar nichts machen. Der kann nichts. Es ist nicht multifunktional, man kann was draufstellen, aber mehr geht da nicht. Es ist Gottes Altar. Ein Möbelstück, das einem Menschen nicht viel bringt. In der Kapelle stehen Gottes Sachen. Und die Kapelle ist dazu da, du bist eingeladen, hereinzukommen, um dich um Gott zu drehen, um in seinem zu sein, um bei ihm, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Kapelle ist das Pendant zum Wohnzimmer. Wenn ihr euch daran erinnert, dann hat Annelie über das Wohnzimmer gesprochen und er hat dieses Vaterunser ausgelegt. Und er hat uns gezeigt, im Wohnzimmer neigt sich Gott zu dir, weil du sein Kind bist. In der Kapelle verneigst du dich vor Gott, weil er dein Gott ist. Bist du ein Kapellengänger? Ich nehme euch jetzt mal also ganz wörtlich in so einen Kapellenbesuch mit rein. Wenn ich vorhabe, eine Kapelle zu besuchen oder mir einfach diese Zeit zu nehmen, Gott an so einem Ort zu begegnen, beginnt es mit einer großen Herausforderung. Gehe ich oder gehe ich nicht? Meistens scheitere ich da. Also in 95 aller Fälle beginne ich mit, ich könnte das tun und komme zu dem Punkt, oh nee, lieber nicht. Ich weiß, die Kapelle ist da. Ich weiß das ganz genau. Aber ich kann jahrelang an so einem Ort vorbeigehen, ohne jemals reinzugehen. Du auch? Kennt ihr das? Und wenn ich dann mich tatsächlich durchgerungen habe und sage, okay, ich gehe da jetzt hin, ich mache mich aktiv auf, ich werde da hingehen, dann muss ich meine Schuhe anziehen, dann muss ich meine Jacke anziehen. Wenn es draußen stürmt, muss ich einen Schirm mitnehmen. Ich muss mich auf den Weg machen. Das ist mein Hingehen. Die Kapelle kommt nicht zu mir. Das Tolle ist aber, wenn ich auf dem Weg bin, merke ich, wie meine Gedanken sich immer weniger um die ganze Action in meinem Leben drehen. Der Weg hilft mir, meine Gedanken darauf zu fokussieren, dass ich gleich eine Begegnung mit Gott haben werde. Dass ich eigentlich alles loslassen möchte, weil ich ein Rendezvous habe. Bist du ein Kapellengänger? Machst du dich auf? Jetzt nicht nur, um in eine Kapelle zu gehen, sondern im Vaterunser. Bist du bereit, ins Gebet zu gehen? Wirklich loszulassen, was in deinem Alltag ist? Deine To-Dos zur Seite zu legen? Eine geistliche Kapelle aufzusuchen? Nimmst du dir Zeit, überhaupt erst mal zur Ruhe zu kommen? Wir glauben, dass wir so funktionieren, dass wir einfach einen Hebel umschalten können von absolut busy zu mega andächtig. Ich bitte dich, strecke die Hand, wenn du tatsächlich so umschalten kannst. Und dann machen wir demnächst mal ein kleines Interview, wie du das machst. Die meisten Leute, die ich kenne, tun sich unheimlich schwer. Wir sind busy und sagen, jetzt will ich beten. Und dann sind all die Gedanken immer noch da. Wir müssen uns aufmachen. Es ist ein bisschen wie eine Badewanne. Wenn du die Badewanne voll gefüllt hast mit Wasser, dann kannst du nicht einfach schlippen und sie ist leer. Du musst den Stöpsel ziehen, du musst das Wasser rauslaufen lassen. Wir müssen uns auch mal Zeit nehmen, einfach mal zur Ruhe zu kommen, damit wir überhaupt auf Gott hören können. Deswegen schlage ich dir vor, mach dich auf den Weg deiner geistlichen Kapelle, indem du dein Handy in eine Schublade steckst, deinen Laptop zuklappst, eine Tasse Tee kochst, ein Kerzchen anzündest, ein Bad einlässt, von mir aus joggen gehst, was immer für dich funktioniert, damit du überhaupt bereit bist, an einen Ort zu kommen, wo nichts für dich ist. Kinderentzug setzen. Also das klingt wie ein Kinderentzug, aber gut. Was immer dir gut tut, besorg dir einen Babysitter. Aber mach dich auf den Weg in die Kapelle und nimm Abstand. Lass los von deinem Hamsterrad. Mach dich auf den Weg. Wenn ich dann auf den Weg bin, komme ich ja irgendwann mal auch bei der Kapelle an. Und bis hierher ist noch nicht klar, ob ich reingehen werde oder ob ich dran vorbei doch noch zum Einkaufen gehe. Aber dann stehe ich vor der Tür und ich habt ihr meine Hand, also in dem Fall ist es so eine alte, schwere Tür, so eine mit so einem messigfarbenen Griff, so was Schweres halt. Und dann liegt meine Hand auf diesem Türgriff und dann spüre ich Aufregung, Furcht, Freude und ganz viel Unsicherheit. Wie wird das jetzt werden? Und eigentlich fühle ich mich ein kleines bisschen so, wie früher, wenn ich meinem Schwarm die Hausaufgaben bringen durfte. Ist er da? Wird es gut gehen oder nicht? Nur, dass ich damals einfach nur gesagt habe, da, und dann weggegangen bin. Das mache ich jetzt nicht. Ja? Ich mache die Tür auf und tatsächlich, ich trete ein. Aber eben auch hier wieder das, was ich vorhin schon sagte. Es ist Gottes Zimmer. In dem Moment, wo du diese Schwelle überschreitest, wird dir bewusst, hier ist kein Bügelbrett, hier ist kein Schreibtisch, hier ist nichts, was eigentlich in dein Leben gehört. Das ist alles nur da, damit du Gott begegnen kannst. Es gibt keine andere Sache, die du in der Kapelle eigentlich tun kannst. Und wenn ich dann da drin angekommen bin, dann ist das Einzige, was ich tun kann, ich kann mir entweder eben diesen Kniestuhl hier nehmen, wenn es einen solchen gibt, oder mich irgendwo, das Ding kann doch mehr, mich hinsetzen und einfach nur vor Gott ruhig werden. Denn es gibt nichts für mich, was ich tun kann. Ich kann einfach nur ankommen. Ich setze mich also und ich warte. Und Gott ist da, das weiß ich, aber ich spüre es nicht immer. Und es ist für mich nicht einfach, vor Gott zu verweilen. Und tatsächlich benehme ich mich eigentlich vor Gott eher wie ein Abiturient in einer mündlichen Prüfung. Was soll ich sagen? Was ist die richtige Antwort? Ab dem Moment, wo ich mir wirklich selber aufmerksam beim Beten zuhöre, denke ich mir, was für ein Stuss laberst du eigentlich? Ja, wie begegne ich einem Gott? Was sage ich in einer Kapelle? Im Alltag ist das einfach. Herr, bitte, könntest du? Oh Gott, ich brauche deine Hilfe. Oh Mann, schon wieder falsch gemacht. Aber was sage ich an diesem Ort, wo ich weiß, Gott, du gibst mir deine ganze Aufmerksamkeit und ich möchte dir meine ganze Aufmerksamkeit geben. Ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll. Und Max Lucado spricht davon, dass wir in der Kapelle am besten schweigen. Stimmt. In Gottes Gegenwart ist es oft ratsam und richtig zu schweigen. Ich habe das einmal besonders erlebt. Und das war auf dem Coram Deo-Wochenende. Wir haben als Gemeinde ein Frauenwochenende gemacht. Wochenende klingt so nach Nägellackieren gar nicht. Sondern es war ein Wochenende, wo wir nur Gott begegnen wollten. Auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und unter anderem war da ein kleines Separé aufgebaut. So ein Mini-Räumchen aus Stoff, wo innen drin ein Tisch war. Da war ein schönes Gedeck drauf. Da waren Teetassen, da gab es ein bisschen Pralinen und Obst. Das wurde immer darauf geachtet, dass auch frischer Tee da war, alles ganz Frisches. Und man konnte in dieses Räumchen gehen, einfach um Tischgemeinschaft mit Jesus zu haben. Und ich bin ganz unbedarft da rein, dachte, ach, das wird bestimmt schön. Und habe mir so vorgestellt, ja, ich und Jesus und ein Tässchen Tee, das wird bestimmt klasse. Und ich bin da reingegangen und ich habe mir das eingegossen und schon ein bisschen was auf meinen Teller gehäuft. Und dann ist mir bewusst geworden, ich bin direkt vor dem Auferstandenen. Und es war in dem Moment für mich nicht der Jesus, der mit den Jüngern am Ufer sitzt und Fische brät, sondern es war der Jesus, von dem Annelie vorhin gesprochen hat. Die Lichtgestalt, der ist wie strahlendes Feuer, der aus dessen Mund ein Schwert kommt, der alles in der Hand hat. Und ich konnte da eigentlich nur ganz langsam von meinem Stuhl runterrutschen, um mich auf den Boden zu knien, weil ich nicht mehr wusste, was mache ich in der Gegenwart Gottes. Es war überhaupt nicht absehbar, dass ich noch einen Schluck Tee nehmen werde oder eine Praline essen. Das wäre gar nicht gegangen. Also meine Kehle war zugeschnürt. Essen war nicht drin. Ich wollte da nur 5 Minuten rein. Ich war da ewig drin, weil ich auch. Es war so, dass ich nichts sagen konnte. Ich lag nur da unten auf dem Boden und war überwältigt, wer Jesus ist. Und irgendwann mal dachte ich mir, du musst hier wieder raus. Also du kannst nicht ewig hier bleiben. Aber es fiel mir so schwer, diesen Ort zu verlassen. Es war Hammer. So ist nicht jede meiner Gebetszeiten. Es war toll. Es war so toll, dass ich euch jetzt 2 Jahre später davon erzähle. Aber das mache ich nicht seit 2 Jahren jeden Tag. Mein Problem ist, Schweigen fällt mir im Allgemeinen unsagbar schwer, fragt mein Mann. Und auch wenn ich vor Gott bin. Wenn ich schweige, fangen meine Gedanken an, laut zu rufen. Und ich höre allen zu. Kennst du das? Und wisst ihr was? Gott weiß das. Er kennt uns. Er weiß mehr über deine Gedanken als du. Und er weiß, dass wir uns ganz schnell wieder um uns selbst drehen. Und deswegen hat er uns im Vater unser seine Hand angeboten. Geheiligt werde dein Name. Er hilft uns mit diesem Satz, in seiner Gegenwart zu verweilen, ohne dass schon wieder die Bügelwäsche sich groß macht in unseren Gedanken. Er richtet unseren Blick auf sich. Und weil er Gott ist, gebührt ihm alle Aufmerksamkeit. Und nur so können wir angemessen in seiner Gegenwart sein. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Hast du dich schon mal gefragt, was geheiligt werde dein Name eigentlich bedeuten soll? Hast du vielleicht ein kleines Kind, dem du das hast erklären müssen? Mit dem Begriff Name, das weißt du, aber ich sage es dir trotzdem, ist nicht der Rufname gemeint, sondern Name umfasst in der Bibel das Wesen, die Natur, den Charakter, die Persönlichkeit Gottes. Übrigens, das gilt auch, wenn wir im Lobpreis singen, wir lieben deinen Namen. Wir stehen jetzt nicht so wahnsinnig nur auf den Namen, sondern wenn wir singen, wir lieben deinen Namen, dann sagen wir lieben, wie du bist, wer du bist. Der Barmherzige, der Liebende, der Allmächtige, der Gnädige. Wen immer du in dem Moment brauchst, den lieben wir. Und deswegen könnte man den Satz, geheiligt werde dein Name, auch so paraphrasieren, dass wir sagen, geheiligt sollst du werden, weil du so bist, wie du bist. Ich denke darüber nach, wer du bist, und geheiligt seist du. Und deshalb werden wir in dem Gebet nicht dem Satz gerecht und auch nicht dem Gebet gerecht, wenn wir einfach nur sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, da, 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 da. Wir müssen da verweilen. Wir sind eingeladen, anzuhalten, nachzudenken. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie viel Zeit hast du bisher diesem Vers geschenkt, wenn du das Vaterunser betest? Oder ist einfach für dich das Vaterunser das perfekte Gebet, weil es kurz ist? Ja, in jedem Satz können wir anhalten. Aber hier, geheiligt werde dein Name, müssen wir anhalten und auf Gott gucken. In der Bibel gibt es insgesamt mehr als 100 Namen, Bezeichnungen, Attribute Gottes, Jesus und des Heiligen Geistes. Wir sollten über jeden Einzelnen einmal nachdenken und uns bewusst machen, ja Gott, so bist du. Beispiel, ja Gott, du bist der Schöpfer. Und dann erinnerst du dich, Berge, boah Gott, so krass, du hast so große Sachen gemacht. Vielleicht erinnerst du dich an eine kleine Blume, die du gesehen hast. Und bis ins Detail, Schneeflocken unter dem Mikroskop, Wahnsinn. Gott, du hast alles gemacht, das Universum, Silke, Sternwarte. Du hast meine Kinder gemacht, du hast mich gemacht, du bist der Schöpfer von allen Dingen. Gott, du bist der gute Hirte, du bist derjenige, der wirklich weiß, was ich brauche. Du führst mich zu frischen Wassern. Du bringst mich an gute Orte. Danke, Herr. Danke, dass du mich mein ganzes Leben lang schon begleitet hast. Dass du mir so Gutes getan hast. Du bist so gut, Gott. Du bist so, so gut. Du bist der Gott, der mich heilt. Herr, du hast mich heil gemacht. Nirgendwo gibt es Heilung außer bei dir. Du hast meine Seele gesund gemacht. Du bist mein Gott. Gott, du bist der Friedefürst. Du bist der Anfänger, der Vollender. Du bist mein Tröster, du bist mein Ratgeber. Du bist der Weinstock. Du bist das lebendige Brot, du bist die Tür. Wenn du nicht weißt oder schon lange nicht mehr über die Namen Gottes nachgedacht hast, erinnere dich, wir hatten die Predigtreihe Ich Bin. Wir haben über die bekanntesten Namen Gottes jeweils eine Predigt gehalten. Jesus lädt dich durch das Vaterunser ein. Von deinem Alltag, von deinen Zweifeln, von deinen Überforderungen, von deinen Ängsten, von deinen Unzulänglichkeiten, von den Ungerechtigkeiten, die dich beschäftigen, wegzuschauen und dich neu zu erinnern, wie groß, wie gut, wie allmächtig, wie ewig, wie sicher, wie liebend dein Gott ist. Alles ist in seiner Hand. Sei ein Kapellengänger. Komme vor Gott, komme an und blicke auf Gott. Und wenn ich dann da in der Kapelle bin, jetzt bin ich wieder in der richtigen Kapelle, dann kann ich nicht anders. Ich kann nicht anders, als Gott anzubeten. Heilig bedeutet anders, verschieden. Getrennt, aber auch höher. William Barclay hat den ganzen Satz paraphrasiert, und zwar viel besser als ich. Er hat dieses Geheiligt werde dein Name wie folgt übersetzt. Geheiligt werde dein Name bedeutet: Gott, mach uns fähig, dir den einzigartigen Platz einzuräumen, der dir nach deiner Natur und deinem Wesen zukommt und gebührt. Ich sage es nochmal. Dieses Gebet bedeutet: Mach uns fähig, dir den einzigartigen Platz einzuräumen, der dir nach deiner Natur und deinem Wesen zukommt und gebührt. Wie schnell, frage ich dich, behandeln wir Gott in unserem Alltag eher als unseren Mitarbeiter als unseren Gott? Herr, du musst doch. Herr, denkst du bitte dran? Ach ja, Herr. Und übrigens, vielleicht neigen wir sogar stärker als wahrscheinlich unsere katholischen Brüder, als charismatische Evangelikale, auch ein bisschen zum Best-Buddy-Tum bei Gott. Mein Gott, mein bester Kumpel. Gott möchte dein Freund sein. Gott möchte und ist dein bester Freund. Aber er ist nicht your best buddy, dem man plump vertraulich erklären kann, dass das, was er eigentlich meint, gar nicht das ist, was er meint. Und dass er schon ganz okay ist mit allem. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das Gebet ist so dicht. Allein dieser erste Satz ist so dicht. Erinnert euch, Vater unser im Himmel, dein Name, dass wir nichts anderes machen können, als anzubeten. Und je mehr wir über seine Wesenseigenschaften nachdenken, je mehr Zeit wir da reinfließen lassen, sein Wesen zu bestaunen und zu sehen, wie lieb er uns hat, wie fest er uns hält, wie präsent er in unserem Leben ist, desto inniger wird diese Beziehung, wird diese Begegnung mit Gott. Und desto ehrfürchtiger werden wir. Ehrfurcht ist nicht, dass man vor Gott steht und Angst hat, dass er zuschlägt. Ehrfurcht bedeutet, dass wir so ergriffen sind und überwältigt sind von der Größe Gottes, dass wir nichts anderes machen können, als sagen können: Du bist so schön. Du bist das Schönste, du bist das Perfekteste, das gibt es nicht, aber du bist perfekt, du bist unglaublich. Du bist das Kostbarste in meinem Leben. Ich habe Ehrfurcht für dich, weil ich dich nicht verlieren will. Du kannst mir alles nehmen, aber dich nicht, denn du bist alles, was ich will. Je mehr wir da sind und auf Gott schauen, desto ehrfürchtiger werden wir und desto heiliger wird uns Gott. Und es ist nur positiv, gar keine negative Konnotation drin. Deswegen lade ich dich ein, sei ein Kapellengänger. Bete Gott an, weil er ist, wer er ist. So, und jetzt kommen wir wieder zu meinem ganz normalen, realen Kapellenbesuch. Irgendwann mal kommt der Moment, wo es Zeit ist, wieder zu gehen. Zurückzugehen. Zur Wäsche, zu Kindern, zu Rewe, was auch immer das Thema ist. Und von außen betrachtet hat sich in meinem Leben in dieser halben Stunde nichts verändert. Aber ich selbst, ich bin eine andere geworden. Ich bin getröstet, wenn ich verzweifelt war. Ich bin erleichtert, wenn ich bedrückt war. Mir ist wieder neu Erlösung zugesprochen worden. Ich bin erlöst, wenn mich Sünde belastet hat. Ich bin beschwingt, weil ich das Wichtigste nicht verdrängt, sondern schon erledigt habe. Und wer mich kennt, der weiß, verdrängen tue ich gern. Insofern ist es für mich das Hochgefühl schlechthin, wenn ich weiß, das Wichtigste habe ich schon gemacht und es liegt nicht noch vor mir. Das ist, wow. Wenn ich schon mal bei Gott war, dann kann der Tag gar nicht mehr so schlecht werden. Wenn wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dann haben wir das Wichtigste erledigt. Dann haben wir Gott zum Mittelpunkt gemacht. Jetzt haben wir ein Fundament gelegt. Jetzt können wir weitermachen. Zu Beginn habe ich gesagt, die Kapelle ist das Pendant zum Wohnzimmer. Im Wohnzimmer neigt sich Gott zu dir, weil du sein Kind bist. Genieß es. nimm es an. Stell dich und sag, ja, aber lieber Vater, ich bin dein Kind. Aber bleib da nicht stehen. Komm auch in die Kapelle. Verneige du dich vor Gott und sag, aber du bist Gott. Ich finde, die zwei Sachen gehören unheimlich toll zusammen. Und sie tun sich gut. Vielleicht hat zu Beginn meiner Predigt irgendeiner gedacht, Kapelle, habe ich jetzt so gar nichts mit zu tun. Das hier ist jetzt kein Aufruf, dass ihr alle in Zukunft irgendwelche Kapellen aufsuchen müsst. Gar nicht. Braucht niemals in eurem Leben in eine Kapelle gehen, ist auch okay für mich. Also im Sinne von einem Gebäude, das irgendwo, wo dran steht, Kapelle. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr lassen. Vielleicht sieht deine Kapelle auch ganz anders aus. Vielleicht gehst du in den Wald. Vielleicht hast du ein Räumchen in deinem Haus, wo du hingehst oder in deiner Wohnung oder irgendwas. Vielleicht ist es bei dir tatsächlich diese eine Kerze, die du anmachst und du weißt, ja, das ist jetzt mein Raum. Vielleicht brauchst du auch gar nichts. Ja, kann sein, dass du sagst, ich kann das Ganze irgendwo in meinem Kopf machen, ich brauche da nichts, was um mich herum ist. Das ist okay. Aber ich möchte dich heute wirklich einladen. Ich möchte dich hungrig danach machen. Geh in deine geistliche Kapelle, nimm dieses Vaterunser, geheiligt werde dein Name und verweile vor Gott. Ich lade dich ein, sei ein Kapellengänger. Du sollst zu Gott aufbrechen. Du kannst bei Gott ankommen. Du darfst zu Gott aufblicken. Und dann kannst du nicht anders. Dann wirst du Gott anbeten. Im Vaterunser. Ich möchte doch beten. Herr, wir staunen. Wir staunen darüber, wie reichhaltig, wie tief dein Wort ist. Herr, selbst in einem so kurzen Satz hast du so viel reingepackt. Und Herr, wir sind überwältigt davon, dass du, Gott, dich herabgebeugt hast zu uns. Und dass wir aufschauen dürfen zu dir. Dass du uns dein Wesen offenbaren möchtest. Dass wir dich erkennen dürfen. Herr, dass du dich uns bekannt machst und dass wir staunen dürfen vor dir. Du bist so groß, du bist so wunderbar, Herr. Herr, ich bitte, schenk uns einen Hunger da hinein, von dir mehr zu wollen. Von uns wegzublicken und auf dich hinzublicken. Herr, lehre uns, wie wir ehrfürchtig vor dir sein können. Wie wir dich heiligen können. Herr, lass uns deinen Namen immer mehr erkennen. Lass uns tiefer wurzeln in diesem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte. Herr, lass uns da unser Zuhause finden. Herr, ich bitte dich, lass diese Predigtreihe und jede einzelne Predigt davon etwas werden, was in unseren Herzen so fest verankert ist, dass es auch in dunkelsten Zeiten ein Ort ist, zu dem wir hinflüchten können. Herr, wir bitten dich, lehre uns zu beten. Lehre uns, deinen Namen zu heiligen. Amen.